Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 2. Therapieverfahren. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 1: Rahmenbedingungen von Psychotherapie und Beratung von Florian Scholz. Abschnitt 1.1: Rechtliche Rahmenbedingungen für Psychotherapie. Eine verantwortungsvolle psychotherapeutische Tätigkeit bewegt sich in einem gewissen rechtlichen Rahmen. Diesen zu kennen ist unerlässlich, deswegen werden im Folgenden die wichtigsten Gesetze, Ordnungen und Organe vorgestellt. Psychotherapeutengesetz. Um den Beruf Psychotherapeut ausüben zu dürfen, muss man nach dem Studium eine zusätzliche Ausbildung machen. Dies ist in Deutschland seit 1999 durch das sogenannte Psychotherapeutengesetz geregelt. Einige seiner wichtigsten Funktionen sind: Es schützt die Begriffe Psychotherapeut, Psychotherapeutin. Es schreibt eine Approbation für die Ausübung von Psychotherapie als psychologischer Psychotherapeut vor. Es regelt die Voraussetzungen und Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um diese Approbation erhalten zu können. Und es grenzt Therapie gegenüber Beratung ab. Siehe Exkurs. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für psychologische Psychotherapeuten. Diese an das Psychotherapeutengesetz gebundene Verordnung regelt im Detail die Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten. Sie gibt die Ausbildungsbausteine, deren Dauer, Inhalte und deren Struktur vor. Sie ist für alle Ausbildungsinstitute und Ausbildungskandidaten in der Bundesrepublik verbindlich. Berufsordnungen des jeweiligen Bundeslandes. Sie regeln verbindlich, wie der Beruf des Psychotherapeuten praktisch auszuüben ist, zum Beispiel im Hinblick auf den Umgang mit Patientendaten, auf privaten Kontakt zu Patienten oder auf Dokumentations- und Aufklärungspflichten. Die Berufsordnungen sind für die professionelle Therapeutenarbeit daher sehr relevant. Verstöße gegen die Berufsordnung können auf Basis der Heilberufsgesetze der Bundesländer durch Geldstrafen bis zu 50.000 Euro, Verwarnungen oder durch die Feststellung der Unwürdigkeit zur Berufsausübung geahndet werden. Verfasst wird die Berufsordnung für ein bestimmtes Bundesland von der jeweiligen Landespsychotherapeutenkammer. Obwohl es dadurch für jedes Bundesland eine eigene Berufsordnung gibt, unterscheiden sich die Berufsordnungen kaum. Außerdem gibt es eine Musterberufsordnung der Bundespsychotherapeutenkammer, an der sich die Landeskammern orientieren können. Landespsychotherapeutenkammern. Als Psychotherapeut ist man immer Mitglied der Landespsychotherapeutenkammer seines Bundeslandes. Die Kammern haben neben dem Verfassen der Berufsordnung für Psychotherapeuten unter anderem noch weitere Aufgaben. Sie sind die Interessensvertretung der Psychotherapeuten auf berufsrechtlicher und politischer Ebene. Sie überwachen die Einhaltung der Berufspflichten und kümmern sich um Weiterbildungsmöglichkeiten. Den Kammern liegen die sogenannten Heilsberufsgesetze der Länder zugrunde. Alle Landespsychotherapeutenkammern zusammen bilden die Bundespsychotherapeutenkammer. Eine Arbeitsgemeinschaft, die unter anderem das Ziel hat, die Arbeit der Landeskammern abzugleichen und eine gemeinsame Vertretung zu schaffen. Kassenärztliche Vereinigung. Die Kassenärztliche Vereinigung ist die Vertretung der Ärzte und Psychotherapeuten in Sachen Vergütung. Über sie wird Psychotherapie bei gesetzlich versicherten Patienten abgerechnet. Die Honorare richten sich nach der Gebührenverordnung der psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichentherapeuten. Die Vergütung schwankt mit Veränderungen in der Abrechnungsordnung und ist derzeit auf ca. 80 Euro für eine 50-minütige Therapiestunde festgelegt. Sozialgesetze zur Krankenversicherung. In den Sozialgesetzen werden Voraussetzungen und Standards für Psychotherapie im Rahmen der Krankenversicherung vorgeschrieben. Unter anderem werden a. konkrete Leistungen definiert, die psychotherapeutisch abgerechnet werden dürfen, b. die drei Richtlinienverfahren benannt, nach denen Psychotherapie abgerechnet werden darf, Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie und Psychoanalyse, c. die maximal mögliche Anzahl psychotherapeutischer Sitzungen für jedes Verfahren festgelegt, zum Beispiel für Verhaltenstherapie maximal 80 Stunden, für eine psychoanalytische Therapie maximal 300, und d. die Zusammenarbeit zwischen den kassenärztlichen Vereinigungen und gesetzlichen Krankenkassen geregelt. Gemeinsamer Bundesausschuss und Psychotherapierichtlinien. Die in den Sozialgesetzen verankerten Psychotherapierichtlinien werden durch den sogenannten Gemeinsamen Bundesausschuss, bestehend aus Vertretern von Ärzten, Psychotherapeuten und Krankenkassen, in Form der Selbstverwaltung erarbeitet. Diese Richtlinien konkretisieren, welche verfahrensspezifischen Ansätze im Rahmen der Therapie erbracht werden dürfen. Zum Beispiel sind das für Verhaltenstherapie unter anderem systematische Desensibilisierung, kognitive Umstrukturierung sowie das Training von Problemlöse- und Selbststeuerungstechniken. Schweigepflicht und Datenschutz. Die Schweigepflicht für Psychologen ist nicht nur in der Berufsordnung, sondern auch im Strafgesetzbuch, StGB, unter § 203 über die Verletzung von Privatgeheimnissen geregelt. Ein Bruch der Schweigepflicht kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet werden, bei Vorsatz bis zu 2 Jahren. Auch wenn Therapeuten im Rahmen einer Therapie von einer vergangenen Straftat des Patienten erfahren, unterliegen sie der Schweigepflicht, sofern vom Patienten keine weitere Gefahr für sich selbst oder andere ausgeht. In seltenen Fällen muss die Schweigepflicht jedoch nach § 139 StGB gebrochen werden, und zwar dann, wenn dies nötig ist, um eine zukünftige schwere Straftat zu verhindern. Dazu gehören Straftaten wie Mord, erpresserischer Menschenraub, Völkermord oder terroristische Angriffe. Darüber hinaus kann ein Bruch der Schweigepflicht im Rahmen des gerechtfertigten Notstands, § 34 StGB, das letzte Mittel sein, um eine drohende Gefahr von sich und anderen abzuwenden. Allerdings muss dabei insbesondere die Verhältnismäßigkeit beachtet werden. Das heißt, in jedem Fall muss man, da die Schweigepflicht in Deutschland rechtlich insgesamt einen sehr hohen Stellenwert besitzt, einen Bruch der Schweigepflicht sehr sorgfältig abwägen. Überblick: Gesetze, Verordnung und Institutionen. Folgende Gesetze, Verordnungen und Institutionen bilden die Rahmenbedingungen für Psychotherapie. Gesetze und Verordnungen: Psychotherapeutengesetz, Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für psychologische Psychotherapeuten, Berufsordnung des Bundeslandes, Sozialgesetze zur Krankenversicherung im SGBV, Paragraphen 139, 203 und 34 des Strafgesetzbuches zur Schweigepflicht, Psychotherapierichtlinien. Institutionen: Landespsychotherapeutenkammern, Kassenärztliche Vereinigung, Gemeinsamer Bundesausschuss. Überblick Ende. Exkurs: Worin besteht der Unterschied zwischen Psychotherapie und Beratung? Da Psychotherapie und Beratung auf dieselben Methoden zurückgreifen, ist es nicht leicht, sie voneinander abzugrenzen. Rechtlich und inhaltlich lassen sie sich am ehesten anhand der folgenden Punkte unterscheiden. Inhaltliche Unterschiede: Während in der Psychotherapie psychische Störungen behandelt werden, befasst sich Beratung in der Regel mit der Bearbeitung schwieriger Lebenslagen, Krisen oder Konflikte ohne Krankheitswert. Beispiele für Beratungsfelder sind Ehe-, Schul-, Erziehungs-, Sexual- und Suchtberatung und die Beratung von Angehörigen schwerkranker oder behinderter Menschen. In der Beratung werden hauptsächlich sachkundige Informationen an den Ratsuchenden vermittelt, Ratschläge erteilt und Tipps gegeben. In der Psychotherapie ist Informationsvermittlung hingegen die Ausgangsbasis für konkrete Übungen zur Veränderung von Verhalten oder zum Umgang mit Gedanken, Gefühlen und Verhalten. Beratung bedarf in der Regel eines größeren Maßes an Einsichts- und Handlungsfähigkeit seitens des Hilfesuchenden, als dies in der Psychotherapie der Fall ist. Es wird davon ausgegangen, dass der Hilfesuchende Lösungsvorschläge im Anschluss an die Beratung alleine umsetzen kann. Im Gegensatz hierzu wird im Rahmen einer Psychotherapie die Umsetzung konkreter Ziele und konkreten Verhaltens begleitend unterstützt. Beratung ist zeitlich kompakter als Psychotherapie. 1 bis 5 Kontakte sind die Regel. Rechtliche Unterschiede. Beratung im Sinne einer Hilfestellung in schwierigen Lebenslagen, zum Beispiel Scheidung oder Trauer, unterliegt ausdrücklich nicht dem Psychotherapeutengesetz. Beratung kann auch ohne Approbation zum Psychotherapeuten angeboten werden. Daher arbeiten in der Beratung neben Psychologen auch Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Theologen und Mediziner. Beratung wird, anders als Psychotherapie, nicht von den Krankenversicherungen übernommen, sondern durch öffentliche oder kirchliche Träger finanziert. Dadurch bleibt Beratung in den meisten Fällen kostenfrei. Somit ist Beratung leichter zugänglich als Psychotherapie. Genauso wie Psychotherapeuten stehen Personen, die in der Beratung arbeiten, unter Schweigepflicht. Anders als diese haben sie jedoch kein Zeugnisverweigerungsrecht. Psychotherapie unterscheidet sich also am ehesten wie folgt von psychologischer Beratung. Sie beschäftigt sich explizit mit der Behandlung von psychischen Störungen. Sie ist handlungsorientierter, dauert in der Regel länger, bedarf einer Approbation als Psychotherapeut, zielt eher auf die Verbesserung selbstregulatorischer Fähigkeiten ab, statt sie vorauszusetzen, und wird, wenn indiziert, von der Krankenkasse übernommen. Beispiel Beratung versus Psychotherapie. Beratung. Eine Studentin, die mehrere Prüfungen verschoben hat, da sie nicht ausreichend vorbereitet war, geht in die Beratungsstelle der Universität. Dort bekommt sie praktische Tipps, wie sie ihre Zeit besser einteilen kann, wie sie ihre Lernumgebung förderlich gestalten kann und was sie bei der Aufbereitung des Stoffes beachten sollte. Sie bekommt außerdem eine Reihe von Adressen, Ansprechpartnern und Internetseiten genannt, die sie im Weiteren kontaktieren kann. Anhand dieser Informationen erarbeitet sie sich selbstständig einen Lernplan, mit dessen Hilfe sie die kommenden Prüfungen diesmal rechtzeitig vorbereitet. Psychotherapie. Eine Studentin hat mehrere Prüfungen verschoben, da sie sich seit ca. 2 Monaten nicht mehr zum Lernen aufraffen kann. Sie wendet sich an eine Psychotherapeutin, da sie zunehmend verzweifelt ist und nicht weiß, was sie tun kann. Im Rahmen der Diagnostik wird klar, dass sie unter einer depressiven Episode leidet. Zusammen mit der Therapeutin erarbeitet sie daraufhin, wie ihr Tagesablauf derzeit konkret aussieht und wie er wieder aussehen soll. Die Therapeutin hilft ihr dabei, sich konkrete Ziele für die kommenden Wochen zu setzen und Situationen, in denen sie große Traurigkeit überkommt, besser zu verstehen und deren Auslöser zu identifizieren. Über einen Zeitraum von rund 6 Monaten erarbeitet und erprobt sie zusammen mit ihrer Therapeutin verschiedene alternative Verhaltensweisen, mit denen sie ihrer traurigen Stimmung begegnen kann. Exkurs Ende. Abschnitt 1.2. Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten. Um in Deutschland Psychotherapie professionell ausüben zu dürfen, bedarf es im Anschluss an ein Psychologiestudium einer Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten, die mit der Approbation abschließt. Die Ausbildung erfolgt an staatlich anerkannten Ausbildungsinstituten. Eine Liste der Institute erhält man auf der Internetseite der Bundespsychotherapeutenkammer. Alternativ kann man nach einem Medizinstudium eine Fachweiterbildung zum ärztlichen Psychotherapeuten machen. Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten ist ein Diplom in Psychologie bzw. Master in Psychologie mit einem Schwerpunkt in klinischer Psychologie. Die an manchen Instituten angebotene Möglichkeit, die Ausbildung zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten bereits mit dem Bachelor in Psychologie zu beginnen, ist derzeit Gegenstand intensiver Diskussion, sodass sich diesbezüglich noch keine festen Aussagen treffen lassen. Ausbildungsrahmen und Inhalte. Die Ausbildung wird durch das Psychotherapeutengesetz sowie durch die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für psychologische Psychotherapeuten geregelt. Die Ausbildung kann dabei entweder 3 Jahre in Vollzeit oder 5 Jahre in Teilzeit erfolgen. Sie umfasst 4 Bereiche: die praktische Tätigkeit, die theoretische Fortbildung, die Selbsterfahrung und Supervision. Praktische Tätigkeit während der Ausbildung. Die praktische Tätigkeit setzt sich aus 3 Teilen zusammen. Dazu gehört zunächst das sogenannte Psychiatriejahr, in dem man im Rahmen von Diagnostik und Behandlung in einer psychiatrischen, manchmal auch psychosomatischen Einrichtung arbeitet und dafür 1200 Stunden für die Ausbildung angerechnet bekommt. Dazu kommt eine weitere praktische Mitarbeit in einer psychotherapeutischen oder psychosomatischen Einrichtung, die mindestens 6 Monate dauert, 600 Stunden. Der 3. Teil der praktischen Tätigkeit besteht aus mindestens 600 Behandlungsstunden, die an einer Ausbildungsambulanz geleistet, supervidiert und dokumentiert werden müssen. Supervision während der Ausbildung. Insgesamt sind im Rahmen der Ausbildung 150 Stunden Supervision vorgesehen. Davon entfallen 100 Stunden auf Gruppensupervisionen und 50 Stunden auf Einzelsupervisionen. In Supervisionen wird besprochen, wie bisherige Behandlungsstunden verlaufen sind und was bei der Planung der weiteren Behandlungsschritte berücksichtigt werden muss. Eine Supervision dient dabei immer 2 Zielen: die Ausbildungskandidaten darin zu fördern, gute Therapie durchführen zu können, das heißt, ihnen dabei zu helfen, ihre therapeutischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln, und den Patienten die optimale Therapie zukommen zu lassen, indem das Vorgehen der Ausbildungskandidaten regelmäßig überprüft und falls nötig korrigiert wird. Theorieteil der Ausbildung. Der Theorieteil umfasst 600 Stunden. Die Inhalte werden grob durch die Anlage 1 des Psychotherapeutengesetzes vorgegeben. Auf den ersten Blick handelt es sich um eine Vertiefung des im Studium erworbenen Wissens im Bereich Psychotherapie und psychotherapeutische Versorgung. Es werden zum Beispiel verfahrensspezifische Kenntnisse, wie etwa Verhaltenstherapie bei sozialer Phobie, vertieft. Darüber hinaus gibt es aber einen wichtigen Unterschied zum Studium. Das zusätzliche Wissen wird in kleinen Gruppen vermittelt und anschließend praktisch eingeübt. So werden beispielsweise schwierige Therapiesituationen zu zweit oder zu dritt in Rollenspielen trainiert. Auf individuelle Erfahrungen und Fragestellungen kann so im Anschluss weit intensiver eingegangen werden als im Studium. Selbsterfahrung in der Ausbildung. Die Selbsterfahrung umfasst 120 Stunden. Sie soll dabei helfen, eigenes Verhalten, Denken und Fühlen vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen und Einstellungen im Hinblick auf die professionelle Rolle des Psychotherapeuten zu überprüfen und gegebenenfalls positiv zu verändern. Selbsterfahrung soll angehenden Therapeuten außerdem helfen, eigene Verhaltens- und Denkmuster in der Therapie von der Problemstellung des Patienten trennen zu können. Beispielsweise erarbeiten die Teilnehmer einer verhaltenstherapeutischen Ausbildungsgruppe ein Problemverhalten, das ihnen bei ihrer praktischen Tätigkeit an ihnen selbst aufgefallen ist. Sie skizzieren ein eigenes Verhaltensschema mit Beschreibung der Problemsituation, des Verhaltens und der Konsequenzen und sammeln persönliche Ziele, Überzeugungen und Pläne, die dieses Verhalten vermutlich aufrechterhalten. In der Gruppe erproben sie alternative Verhaltensweisen und sammeln mit Hilfe des Selbsterfahrungsleiters Techniken, um dies in Zukunft in der Praxis umsetzen zu können. Selbsterfahrung im therapeutischen Kontext dient demnach, in Abgrenzung zum umgangssprachlichen Verständnis des Begriffs, nicht der Selbstverwirklichung, sondern immer der Professionalisierung therapeutischen Verhaltens. Allerdings muss angemerkt werden, dass es bisher nur wenige empirische und fast gar keine randomisiert kontrollierten Studien zur Selbsterfahrung gibt. Überblick. Elemente der Psychotherapieausbildung. Die Psychotherapieausbildung setzt sich unter anderem zusammen aus 1200 Stunden Psychiatriejahr, 600 Stunden Psychosomatik, 600 Stunden Behandlungsstunden, 600 Stunden Theorie, 150 Stunden Supervision und 120 Stunden Selbsterfahrung. Überblick Ende. Abschnitt 1.3: Psychotherapeutische Versorgung. Psychotherapeutische Versorgungsformen werden meist in zwei Kategorien zusammengefasst, in ambulante und stationäre Versorgung. Die ambulante Versorgung wird von niedergelassenen Psychotherapeuten, von Ambulanzen und durch Tageskliniken angeboten. Die stationäre Versorgung wird durch Psychiatrien und psychosomatische Akut- und Reha-Kliniken geleistet. Eine Übersicht über die verschiedenen Versorgungsformen finden sich in Abbildung 1.1 im gedruckten Buch. Unterabschnitt 1.3.1 Ambulante Versorgung. Psychotherapeutische Praxen. Am häufigsten wird ambulante Psychotherapie in Deutschland durch niedergelassene Psychotherapeuten durchgeführt. Sie arbeiten in einer eigenen Praxis. Zu der Gruppe der niedergelassenen Psychotherapeuten gehören neben den psychologischen Psychotherapeuten auch ärztliche Psychotherapeuten. Die ärztliche psychotherapeutische Zusatzqualifikation ist verglichen mit der psychologischen Psychotherapieausbildung heterogener gestaltet. Aufbauend auf dem Medizinstudium gibt es verschiedene Wege, ärztlich-psychotherapeutisch tätig zu werden. Im ambulanten Setting findet Psychotherapie überwiegend als Einzeltherapie statt. Nur in ganz seltenen Fällen, rund 1%, werden auch Gruppentherapien durchgeführt. Ein Grund hierfür könnte der verhältnismäßig höhere Aufwand zur Vor- und Nachbereitung von Gruppentherapien im Vergleich zu Einzeltherapien sein. Anzahl der Psychotherapeuten. Zurzeit arbeiten in Deutschland rund 16.000 psychologische Psychotherapeuten im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung. Davon sind ca. 2.900 Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten. Hinzu kommen rund 5.100 ärztliche Psychotherapeuten, die aber in sehr unterschiedlichem Maße rein psychotherapeutisch tätig sind. Insgesamt handelt es sich überwiegend um Psychotherapeutinnen. Der Anteil Frauen bei psychologischen und ärztlichen Psychotherapeuten liegt bei rund 67%, der Anteil bei Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten bei knapp 74%. Insgesamt arbeitet circa die Hälfte der psychologischen Psychotherapeuten verhaltenstherapeutisch. Die andere Hälfte arbeitet tiefenpsychologisch oder psychoanalytisch. Bei den Ärzten überwiegt hingegen deutlich die Anzahl der tiefenpsychologisch und psychoanalytisch tätigen Psychotherapeuten mit zusammengerechnet 88% gegenüber 12% verhaltenstherapeutisch tätigen Ärzten. Psychotherapeutendichte, Wartezeiten und Behandlungsdauer. Laut der Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2008 gibt es in ländlichen Gebieten deutlich weniger Psychotherapeuten als in Städten. Berichtet werden Arzt-Einwohner-Relationen von ca. 1 zu 23.000 auf dem Land und von 1 zu 2.500 in den Städten. Ähnliches gilt für den Vergleich der alten Bundesländer mit den neuen. Die Psychotherapeutendichte liegt in den alten Bundesländern durchweg ca. doppelt so hoch wie in den neuen, ca. 13 bis 26 gegenüber 6 bis 9 pro 100.000 Einwohner. Hinsichtlich der Wartezeiten gilt, dass Patienten derzeit mit mehreren Monaten Wartezeiten rechnen müssen. Davon ausgenommen sind Patienten, die beispielsweise aufgrund suizidaler Absichten Soforthilfe benötigen. Im Schnitt liegt die Wartezeit für gesetzlich Versicherte für eine ambulante Psychotherapie zwischen 5 und 6 Monaten. Aber auch Privatversicherte müssen mit bis zu 3 Monaten Wartezeit rechnen. Selbst das Erstgespräch findet in der Regel erst nach 2 Monaten Wartezeit statt. Die daran anschließende durchschnittliche Behandlungsdauer unterscheidet sich erheblich in Abhängigkeit vom psychotherapeutischen Verfahren. Verhaltenstherapien dauern im Schnitt 44 Stunden, tiefenpsychologische Therapien rund 70 Stunden und psychoanalytische Therapien bis zu 160 Stunden. Ambulanzen. Eine weitere Form der ambulanten Versorgung stellen psychotherapeutische Ambulanzen dar. Diese sind in der Regel an Kliniken, Hochschulen oder psychotherapeutische Ausbildungsinstitute angebunden. Sie unterscheiden sich in ihrem Angebot an psychotherapeutischer Hilfe weniger inhaltlich als organisatorisch. An einer Ambulanz arbeiten meist viele Therapeuten, darunter häufig solche in Ausbildung, wohingegen niedergelassene Psychotherapeuten meist in eigener Praxis oder Gemeinschaftspraxen arbeiten. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 35 Ambulanzen an Hochschulen und viele der derzeit rund 250 Ausbildungsinstitute für Psychotherapie verfügen ebenfalls über angeschlossene Ambulanzen. Tageskliniken. Tageskliniken sind in der Regel an vollstationäre Psychiatrien, Fachkrankenhäuser für Psychotherapie oder psychosomatische Kliniken angeschlossen. Sie können als eine Übergangsform zwischen ambulantem und stationärem Setting verstanden werden. Sie bieten tagsüber Behandlung und Unterstützung an, bieten Patienten aber die Möglichkeit, abends und nachts zu Hause zu sein. Vermutlich finden sich aus diesem Grund besonders im Kinder- und Jugendbereich viele Tageskliniken, dort rund 25% aller klinischen Behandlungsplätze. Im Erwachsenenbereich entfallen nur zwischen 10 und 16% der klinisch-psychotherapeutischen Behandlungsplätze auf Tageskliniken. Die Angebote in Tageskliniken sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von einzelnen Interventionen bis hin zu umfassenden Behandlungskonzepten. Unterabschnitt 1.3.2 Stationäre Versorgung. Die drei wichtigsten stationären Versorgungsformen in Deutschland sind Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie, Kliniken für Psychosomatik und Psychotherapie, auch Akutpsychosomatik oder psychotherapeutische Medizin genannt, und Kliniken für psychosomatische Rehabilitation. Umfang stationärer Versorgung in Deutschland. Im internationalen Vergleich spielt die stationäre psychotherapeutische Versorgung in Deutschland eine besondere Rolle, denn in Deutschland werden sehr viele Patienten stationär psychotherapeutisch behandelt. Insgesamt wurden im Jahr 2008 in allen drei stationären Settings zusammengenommen mehr als 1 Million vollstationäre Behandlungen durchgeführt. Alle 920 stationären Einrichtungen verfügen zusammen über rund 87.000 Betten. Durchschnittlich und über alle drei Settings hinweg blieben Patienten rund 40 Tage auf einer Station. In den ca. 630 Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie standen bundesweit im Jahr 2008 rund 68.000 Betten zur Verfügung und wurden mehr als 850.000 Patienten in eine vollstationäre Behandlung aufgenommen, Kranken- und Rentenversicherungsgetragene Einrichtungen zusammengenommen. Typisch für diese Form der Versorgung ist die, im Vergleich zu den anderen Settings, kürzeste Aufenthaltsdauer im Akutbereich mit knapp 3 Wochen gegenüber der längsten Aufenthaltsdauer im psychiatrischen rehabilitativen Bereich mit Aufenthalten zwischen 8 und 9 Wochen. Gerade in letzterem hat die Bettenzahl zwischen 2004 und 2008 mit ca. 2700 zusätzlichen Betten deutlich zugenommen. Die rund 150 Kliniken für Psychosomatik und Psychotherapie, Akutpsychosomatiken, verfügten im Jahr 2008 über rund 6.000 Betten. Insgesamt wurden dort ca. 49.000 Behandlungen durchgeführt. Zwischen 2004 und 2008 hat sich die Zahl der Betten in diesen Einrichtungen um 1.816 erhöht. Die durchschnittliche Verweildauer in solchen Einrichtungen betrug zwischen 5 und 6 Wochen. In den ca. 130 psychosomatischen Reha-Kliniken mit knapp 12.000 Betten betrug die Anzahl vollstationärer Behandlungen im Jahr 2008 rund 105.000 Fälle. Die Verweildauer lag, ähnlich wie bei der Akutpsychosomatik, zwischen 5 und 6 Wochen. Im Gegensatz zu den anderen Settings wurden hier zwischen 2004 und 2008 rund 500 Betten abgebaut. Anzahl der Psychologen im stationären Setting. Ein Blick auf die Grunddaten der Krankenhäuser zeigt, dass in Deutschland rund 11.100 Psychologen im stationären Setting arbeiten, verteilt auf 1.883 Kliniken. Zum Vergleich, ambulant waren rund 16.000 niedergelassene Psychotherapeuten tätig. Die meisten Psychologen arbeiten auf verschiedenen Stationen, die in allgemeinen Krankenhäusern angesiedelt sind, 4.363, und üben dort verschiedene Funktionen aus. An zweiter Stelle stehen die Reha-Kliniken, in denen 4.204 Psychologen arbeiten. An dritter Stelle stehen mit ca. 2.581 tätigen Psychologen rein psychiatrische und/oder psychotherapeutische oder neurologische Krankenhäuser. Im Schnitt arbeitet die Hälfte aller Psychologen über alle Versorgungseinrichtungen hinweg in Teilzeit. Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie. Psychologische Psychotherapie findet zunehmend auch während eines stationären Aufenthalts in einer Psychiatrie statt. Zu berücksichtigen ist, dass Psychiatrien ein Teilgebiet der Medizin sind und der Behandlungsansatz primär auf die pharmakologische Behandlung zumeist sehr ausgeprägter psychischer Störungen ausgerichtet ist. Typische Patientengruppen in einer Psychiatrie sind unter anderem Menschen, die unter schweren Depressionen leiden, Menschen mit schizophrenen Störungen und Menschen mit psychischen Störungen im Verbund mit psychotropen Substanzen, Alkohol und Drogenentzug. Für psychologische Psychotherapeuten bringt die Arbeit auf einer psychiatrischen Station besondere Aspekte mit sich. Da die meisten Patienten auch mit Psychopharmaka behandelt werden, empfiehlt es sich, diesbezüglich zusätzliches Basiswissen zu erwerben. In diesem Setting arbeitet man mit akut suizidgefährdeten oder unter Wahnvorstellungen und Halluzinationen leidenden Patienten. Es ist wichtig, die Therapie-Compliance von Patienten, das heißt das Einlassen auf Behandlung, zu erhöhen. Patienten auf psychiatrischen Stationen erleben aufgrund ihrer schweren Erkrankungen oft wiederkehrende und längerfristig andauernde Symptome und womöglich unangenehme Nebenwirkungen durch Medikamente, zum Beispiel Gewichtszunahme, Verlust der Libido. Es ist verständlich, dass Patienten dadurch womöglich leichter entmutigt sind, einem Therapieplan konsequent zu folgen. Es gehört deshalb zu den Aufgaben von Psychotherapeuten, sie im Umgang mit dieser Problematik zu unterstützen. Dazu gehört, Patienten über unbehandelte Krankheitsverläufe aufzuklären, sie zur regelmäßigen Medikamenteneinnahme zu motivieren, hilfesuchendes Verhalten bei wiederauftretenden Symptomen zu trainieren und einen gesundheitsförderlichen Umgang mit krankheitsauslösenden Stressoren zu fördern. Die Arbeit im psychiatrischen Setting beinhaltet häufig die aktive Einbindung von Angehörigen. Dies kann sowohl zur Klärung der genaueren Lebensumstände des Patienten notwendig sein, als auch zur Schulung der Angehörigen im Umgang mit der Erkrankung des Patienten. Für die Praxis. Was darf ein Arzt, nicht aber ein Psychologe? Psychologen dürfen keine Medikamente verordnen und auch keine Krankschreibungen vornehmen. Zwangseinweisungen in eine Psychiatrie können weder von einem Psychologen noch alleine von einem Arzt vorgenommen werden. Da es sich hierbei um einen starken Eingriff in die Persönlichkeitsrechte eines Menschen handelt, ist hierfür der Einbezug von richterlichen Verfahren und Gutachten vorgesehen. Praxisteil Ende. Kliniken für Psychosomatik und Psychotherapie und Kliniken für psychosomatische Rehabilitation. Eine Behandlung in dieser Form bedeutet einen oft 4- bis 6-wöchigen vollstationären Aufenthalt in einer Klinik. Die Unterscheidung zwischen psychosomatischen Kliniken, Akutpsychosomatik, und psychosomatischen Rehabilitationskliniken spiegelt leicht unterschiedliche Behandlungsindikationen und unterschiedliche Kostenträger wider. Patienten, die kurzfristig von einer psychischen Störung betroffen sind, werden einer psychosomatischen Klinik zugewiesen. Kostenträger ist in diesem Fall die Krankenkasse. Patienten, bei denen eine Einschränkung der Berufsfähigkeit droht oder bereits über einen gewissen Zeitraum eine Berufsunfähigkeit besteht, können auch einer Rehabilitationsklinik zugewiesen werden. Kostenträger in diesem Fall ist die Rentenversicherung. Abgesehen von diesen Unterschieden ähneln sich beide Versorgungsformen im Wesentlichen. Häufig sind diese Kliniken in Kurorten oder zumindest etwas außerhalb großer Ballungszentren gelegen. Zusätzlich zu Einzeltherapien erhalten Patienten dort Gruppentherapien. Dabei kann es sich um störungsspezifische Gruppentherapien handeln oder auch um Gruppentherapien zur Verbesserung sozialer Kompetenzen und des Umgangs mit Konflikten oder Stress. Eine prototypische Einrichtung zu beschreiben, fällt allerdings schwer, da die Konzepte verschiedener Kliniken sehr unterschiedlich sein können. So bieten viele Kliniken in unterschiedlichem Ausmaß weitere Therapiemöglichkeiten an. Dazu gehören zum Beispiel medizinische Behandlungen, Physio-, Sport-, Ergo-, Bewegungs-, Kunst- oder Musiktherapie. Im Wesentlichen hat die Behandlung in einer Klinik für Psychosomatik oder Rehabilitation 3 Vorteile. Erstens, sie bietet Patienten eine geschützte Umgebung. Bestimmte Stressoren wie etwa Konflikte auf der Arbeit oder im Privatleben können vorübergehend ausgeschaltet werden. Neues Verhalten ist eventuell leichter erprobbar. Zweitens, Patienten lernen in der Klinik andere Betroffene kennen. Für viele ist es eine Entlastung zu erleben, dass andere mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Drittens, es bestehen viele und direkte Möglichkeiten für Rückmeldungen an Patienten. Zum einen stehen die unterschiedlichen Therapeuten in direktem Kontakt, Zum anderen ergibt sich durch die unterschiedlichen Therapien die Gelegenheit, bestimmte Problematiken in kurzer Zeit aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Der geschützte Rahmen der stationären Psychotherapie stellen Patienten und Therapeuten aber auch vor besondere Herausforderungen. Das Neugelernte muss zu Hause in den Alltag, gegebenenfalls in die Partnerschaft, die Familie und den Arbeitsplatz transferiert werden, meist ohne anschließende ambulante Unterstützung. Aus lernpsychologischer Sicht, Stichwort situative Hinweisreize, Trigger, hält die private Umgebung des Patienten eine Reihe von Situationen und Reizen parat, die problematisches Verhalten wieder auslösen können. Daher ist es in bestimmten Fällen sehr empfehlenswert, eine ambulante Fortführung der Therapie anzustreben, damit Patienten dabei unterstützt werden können, ihre stationären Therapieerfolge auch in der gewohnten Umgebung aufrechterhalten zu können. Exkurs: Nachsorge. Warum werden stationäre Patienten nicht standardmäßig ambulant nachbetreut? Die Antwort auf diese Frage beinhaltet zwei Aspekte. Zum einen bestehen in der ambulanten Versorgung bereits Wartezeiten für einen Therapieplatz, wenn der Patient nach Hause zurückkehrt. Zum anderen ist eine zusätzliche Nachbetreuung mit personellem und finanziellem Mehraufwand verbunden, für den gesundheitspolitisch erst noch ein Rahmen geschaffen werden muss. Ein vielversprechender Ansatz zur Verbesserung der Nachsorge könnte die Einführung von Internetprogrammen sein. Derzeit finden an mehreren deutschen Universitäten Untersuchungen statt, welche die Effektivität solcher Behandlungen untersuchen. Siehe Kapitel 12. Der Vorteil internetbasierter Nachsorge liegt zum einen in der Erreichbarkeit. Selbst geografisch weit vom stationären Behandlungsort entfernte Patienten können weiterhin ein auf die Nachsorge abgestimmtes Internetprogramm nutzen. Über ein solches Programm können Rückmeldungen und Erinnerungen an wichtige Inhalte und Übungen versendet werden. Ergebnisse zur Effektivität solcher Interventionen stehen zurzeit für den Bereich Rückfallprävention noch aus. Bisherige Studien zu internetbasierten Interventionen in anderen Kontexten stimmen aber optimistisch. Exkurs Ende.